Es zwar nur ganz wenige, weil die anderen waren eh schon letztes Mal da. Nur damit ihr wisst, wir werden jetzt, es ist jetzt also 7:55, eine knappe Stunde ist die erste Einheit. Dann haben wir eine Pause, eine halbe Stunde, da gibt es Brötchen und Kuchen und Kaffee und so weiter drüben im Haus. Und von 9 bis 9:45 ist dann die zweite Einheit. Nur damit ihr ungefähr wisst, das ist so der zeitliche Ablauf. Gell? Und da möchte ich einfach mit Gebet beginnen und dann steigen wir ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken von Herzen für das Vorrecht, so zusammenzukommen, von dir zu lernen. Vater, wir hören oft so viel, ob von Fernsehen, von Radio, von Zeitungen, was die Meinungen dieser Welt ist, für verschiedenste Menschen. Manchmal wertvoll, manchmal unbrauchbar. Und es ist aber oft verwirrend, Herr. Und darum bin ich auch dankbar, zu wissen, was du, unser Schöpfer, über die Dinge des Lebens zu sagen hat, die was uns alle betreffen. Und gerade heute, Herr, wo wir über Sexualität und über Ehe und Scheidung reden, bete ich einfach um deine Gnade, dass wir dich recht hören, dein Wort ernst nehmen und lernen daraus. Nur zu unserem Besten und zu unserem Segen. Danke, Herr, dass du uns nie was wegnehmen willst, sondern du willst uns nur beschenken. Manchmal glauben wir es nicht, weil wir meinen, du willst nur das Zweitbeste für uns, Herr, vergib uns. Und wir möchten lernen, dir wirklich ganz zu vertrauen. So, danke jetzt für die Zeit miteinander, die du uns schenkst. Sei du selber unser Lehrer durch den Heiligen Geist. Amen. Heinz, schau, da sind noch zwei Plätze. Für die Heidi auch. Das ist halt das Los der Späteren. Gell? Die Türe könnt ihr offen lassen, bitte. Ein bisschen frische Luft reinkommt. Danke. Bitte, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr es aufschlagen. Matthäus Kapitel 5 und Verse 27 bis 30. Das ist der erste Teil. Christen und Sexualität, heute ist genannt das Thema. Matthäus 5, Vers 27, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Das zum ersten Teil. Genau, Handys ausschalten, das tut es mir auch. Die Bergpredigt ist ja die umfassendste Predigt, die wir von Jesus haben. Die geht über 3 Kapitel. Und das ihr habt gehört, bezieht sie fast immer aufs Alte Testament, was dort geschrieben steht oder gesagt wurde, überliefert. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Und da geht es heute um die Christen und ihr sexuelles Verhalten, über Ehebruch und Lust. Er redet über Ehebruch, über Begehren und Ehe zu brechen und so weiter. Und da muss man zuerst gleich sagen, Sex ist einer der stärksten Triebe im Menschen, das betrifft uns alle. Jeden Menschen betrifft es, wenn man schon lebalt ist, lässt es ein wenig nach, aber in der Regel bleibt da was über. Sex ist auch etwas sehr Privates, etwas sehr Persönliches. Und darum sage ich oft, es ist wichtig zu erkennen, Gott ist der Erfinder von Sex. Das hat kein Mensch erfunden, so etwas Schönes kommt man gar nicht erfunden. Das hat Gott erfunden und hat es den Menschen gegeben. Und weil Gott Sex gemacht hat, spricht die Bibel relativ viel über Sex. Und aus verschiedenen Gründen, zu denen kommen wir noch, hat die Kirche aber zum Großteil versäumt, konstruktiv über die Sexualität zu reden. Ich sage euch gleich warum. Und man hat eigentlich das sexuelle Verhalten der Welt überlassen. Ich meine, die Welt redet ja jeden Tag über Sex. Es gibt keine, ob es jetzt die Kronenzeitung oder die Kleine oder, ist ja wurscht, wo du hinschaust, da ist aber irgendein Nocker, die drin, irgendwas steht dran über Sex. Ob es jetzt einen Endstaller liest oder was immer, es spielt keine Rolle. Das heißt, die Welt ist, ich rede jetzt, wenn ich über Welt rede, sage ich, Menschen, die jetzt mit Kirche von mir aus nicht viel zu tun haben oder mit Gott, die reden sehr viel offen und frei über Sex, aber zum Teil nicht sehr hilfreich. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir Christen lernen, hilfreich über Sex zu reden. Und ich möchte es in drei Dinge tun und auch ganz offen reden, weil es die Gesellschaft auch tut, aber hoffentlich hilfreich. Und ich habe drei Überschriften. Sex als Ausdruck von Liebe. Zweitens, Sex als Ausdruck von Lust. Und drittens, Sex als Ausdruck von Leben. Zum Ersten, Sex als Ausdruck von Liebe. Und im Alten Testament, bereits am Anfang der Bibel, beschreibt die Bibel die positiven Seiten von Sex. Gott gibt uns auch Verbote oder Einschränkungen über Sex, weil es missbraucht werden kann. Aber es ist immer wichtig, die Verbote im Lichte des Gebotenen zu interpretieren. Sonst bekommt man den Eindruck, ja Gott, der verbietet einfach alles. Nein, er hat es ja zuerst gegeben. Aber weil es missbraucht wird, setzt Gott Grenzen. Und wenn wir aufschlagen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, da lesen wir, das ist ganz am Anfang, die erste Seite in der Bibel. Da sagt Gott, 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Das heißt, Gott hat uns als sexuelle Wesen erschaffen, Mann und Frau. Dann lesen wir im Vers 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, ist Sex zu haben und Kinder zu zeugen und die Erde zu füllen. Das erste Gebot überhaupt, das es in der Bibel gibt. Und Gott hat sie gesegnet. Er hat gesagt, das ist etwas Gutes, wenn ihr Sex miteinander habt und Kinder erzeugt. Es wird Leben erzeugt. Aber nicht nur das. Im 1. Mose 2, Vers 18, lesen wir dann, 2, Vers 18, da sagt Gott, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er beschreibt es im Detail dann, ich will ihm eine Gehilfin oder ein Gegenüber machen, die ihm entspricht. Übrigens nur nebenbei, jeder sagt mir so, ja, sie ist halt geschaffen worden als Gehilfin. So wie der Hilfsarbeiter, gell? Aber das kannst du zweiseitig auslegen. Zum Beispiel, ich bin im Bergrettungsdienst und wenn jetzt einer in der Südwohn hängt, dann bin ich der Helfer. Aber wenn du dann kommst, den zu helfen, wer ist dann sozusagen der Größere? Der Helfer. Jetzt kommt es darauf an, wie du Helfer interpretierst. Gehilfen oder Helfer, darum die beste Übersetzung ist, er schuf sie als Gegenüber. Das ist die hilfreicheste Übersetzung, was am wenigsten missbraucht werden kann. Und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann sagt er im Kapitel 2, Genesis 2, 24 und 25, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch werden. Ein Fleisch heißt, sie werden sexuelle Gemeinschaft haben. Und das war von Anfang an der Gedanke Gottes. Sex ist der Ausdruck dieser ehelichen Zweisamkeit. Es ist ja so, jede Gesellschaft, ob primitiv oder modern, hat gesetzliche Regelungen, womit der Umgang von Sex kontrolliert wird. Zum Beispiel in Österreich, Gott sei Dank, wird sexueller Missbrauch bestraft. Vergewaltigung wird bestraft. Kindesmissbrauch wird bestraft. Das heißt, wie man mit Sex umgeht, ist nicht egal, sondern das muss geregelt sein. Warum? Weil, das weiß, ob du jetzt die Bibel kennst oder nicht, das weiß jeder Mensch, der normal ist, unkontrollierte sexuelle Aktivität, die nicht aus Liebe kommt, sondern aus Lust, führt zu enormen Schmerzen und zerstört Menschen. Sexueller Missbrauch hat immer negative Auswirkungen, sowohl persönlich als auch in der ganzen Gesellschaft. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, das muss uns auch bewusst sein, wo sinnliche Befriedigung, und da fällt auch die sexuelle Befriedigung ein, wird großgeschrieben und dass man sich sinnliche Erfüllung kriegt, das ist heute Tugend. Und Disziplin im sexuellen Leben, sich zu disziplinieren, das wird eher heute so ein bisschen, das ist so ein bürgerlicher, das wird eher so runtergemacht. Das heißt heute, wenn jemand sexuell enthaltsam lebt, der wird nicht hochgehoben, sondern da sagt man, ja, das ist ein Neurotiker, bei denen stimmt was nicht. Es muss uns aber bewusst sein, das war nicht immer so. Es gab eine Zeit in unserem Land, da in Österreich, wo das Gegenteil der Fall war. Da war zum Beispiel Enthaltsamkeit eine große Tugend. Das wurde großgeschrieben. Und den Trieben einfach nachzugeben, das wurde als Schwäche beurteilt. Das hat sich heute genau umgekehrt. Nur interessant, das einmal so wahrzunehmen. Und übrigens, dass diese Krankheit, es gibt auch eine krankhafte Enthaltsamkeit und die wurde leider von der Kirche über lange Zeit propagiert. Aber das möchte ich Ihnen zeigen, das hat mit der Bibel nichts zu tun, sondern mit christlicher Tradition. Und da muss man das verstehen und zwar, christliche Kirchen, unser christliches Denken ist ja nicht nur von der Bibel bestimmt, sondern sehr viel von unseren Traditionen. Eine der stärksten Traditionen gehen zurück auf den Augustinus. Der wird sehr oft zitiert, ohne dass man es weiß. Das war ein Kirchenvater im 4. Jahrhundert. Und der Augustinus hat vor seiner Bekehrung zu Christus ein extrem zügelloses Leben geführt. Der hat mit vielen Frauen geschlafen, hat sexuell total ausschweifend gelebt. Und nach seiner Bekehrung zu Christus hat er komplett umgeschwenkt und hat jede sexuelle Aktivität als etwas Negatives, als etwas Sündhaftes gesehen. Augustinus, der hat sogar so weit gegangen, der hat gesagt, der Grund, warum ein Kind in Sünde geboren wird, ist, weil dieses Kind durch einen Sexakt gezeugt wurde. Von da kommen diese Gedankengebäude. Nur, dass man das einmal gehört hat. Die Bibel lehrt ja genau das Gegenteil. Dass Sex ein Geschenk von Gott ist, das er uns gegeben hat und uns geboten hat, mit dem sexuellen Akt Kinder zu erzeugen und er segnet das. Die frühen Kirchenväter, die waren dann extrem gegen Sex waren, allgemein, haben aber auch geschnallt, ja, wenn die gar keinen Sex haben, dann haben wir keine Kinder mehr. Das schaut auch nicht gut aus. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, Sex ist mit Ausnahme bei der Zeugung von Nachkommen Sünde. Also miteinander schlafen darfst du nur, wenn du Kinder haben willst, und sonst ist Sünde. Ein weiterer Vertreter, und der ist auch sehr berühmt in der Kirchengeschichte, war der Hieronymus. Das war ein Zeitgenosse vom Augustinus. Der hat übrigens die Bibel vom Griechischen ins Lateinische übersetzt, die Vulgata heißt die. Das ist im Auftrag von Papst Damasius den I. 382 hat er die Bibel dann ins Lateinische übersetzt. Und dann war ja bis vor 50 Jahren die lateinische Sprache der katholischen Kirche. Und da hätten sie bald Selbstmord begangen, weil dann haben sie endlich gesagt, wir müssen umstimmen, wir müssen Deutsch reden, damit die Leute verstehen, was wir sagen. Er hat aber auch Kommentare zur Bibel geschrieben, dieser Hieronymus, die was bis heute gelesen werden. Und der hat zum Beispiel geschrieben, jeder Mann, jeder Ehemann, der leidenschaftlichen Sex hat mit seiner eigenen Frau, ist ein Ehebrecher. So extrem war das. Und die späteren Kirchenväter, die haben sich dann über gewisse Erlässe geeinigt, wann Sex für christliche Ehepaare erlaubt ist und wann nicht. Und das ist fast, wenn es nicht so traurig war, ist eh witzig. Aber ich lese euch einige dieser Tage vor. Sex für christliche Ehepaare war verboten an Donnerstagen, weil das ist der Tag, an dem Christus verhaftet wurde. An Freitagen, weil das ist der Tag seiner Kreuzigung. An Samstagen war es verboten zur Ehre der Jungfrau Maria. Sonntag war es verboten zur Ehre der verstorbenen Heiligen. Montag und Dienstag war okay. Und Mittwoch war meistens reserviert für einen gewissen Heiligen. Aber das war noch nicht alles. Ehepaare mussten sich ebenfalls enthalten von Sex während der 40 Tage Fastenzeit vor Weihnachten. Also jetzt ist es vorbei, Freunde. Die 40 Tage Fastenzeit vor Ostern und die 40 Tage Fastenzeit vor Pfingsten. Das sind nur 10 Tage dazwischen. Zusätzlich war Sex auch noch verboten an verschiedenen Feiertagen. Und schätzungsweise blieben an christlichen Ehepaar 44 Tage im Jahr, an dem sie legitim Sex haben durften. Das ist jetzt kein Witz, das ist historische Tatsache, das kannst du in der Kirchengeschichte nachlesen. Es war vielleicht ein effektives Verhütungsmittel, aber das darf uns nicht wundern, warum die Kirche so ein falsches Bild über Sex bekommen hat und warum Sex und Kirche irgendwie, wenn man unser Sexproblem aus gestern zum Pfarrer ist, ist der erste Gedanke, wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Das sollte aber so sein. Weil Gott der Erfinder von Sex ist. Aber durch diese geschichtliche Entwicklung hat sich die Kirche da nicht sehr gut etabliert in diesem so wichtigen Thema. Weil das betrifft jeden. Jeden. Ohne Ausnahme. Die Bibel spricht zuerst einmal nur positiv über Sex. Es ist ein Geschenk. Es ist sogar so, in der Bibel steht, es ist eine heilige Pflicht, dass du mit deiner Frau schläfst. Im 1. Korinther 7, ich lese euch das vor, da schreibt der Apostel Paulus, 1. Korinther 7, Verse 3 und 4 steht, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Es ist erstens eine alte Übersetzung, wenn da steht, gell, er leistet ihr die Pflicht, das hört sich ein bisschen nach Arbeit an. Wie ein Pflichtgegenstand in der Ehe, so wie man es auch hat, so hat man das auch geschafft. Aber man muss es im Hintergrund von Vers 4 sehen, weil im Vers 4 sagt Paulus, die Frau verfügt nicht über sich selbst, sondern ihr Mann, und der Mann verfügt nicht über sich selbst, sondern die Frau. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann die Ehe ist die gegenseitige, freiwillige Unterordnung meinem Partner gegenüber, dass ich sage, ich gehöre dir, du gehörst mir. Wir gehören zusammen. Wir sind jetzt eins geworden. Darum sagt die Bibel, man muss Eltern verlassen und dann anhängen dem Ehepartner. Und da lernt man schon ein paar Dinge daraus, nämlich zum Beispiel, dass Sex vor der Ehe eigentlich nicht der Wille Gottes ist. Weil zuerst soll man Eltern verlassen, dann der Frau anhängen und eins werden. Und Sex ist viel mehr als nur eine körperliche Vereinigung, das kann man mit euch Prostituierten auch haben. Sex ist viel mehr, es ist die Vereinigung von zwei Menschen, die sich ein Versprechen gegeben haben, nämlich sich gegenseitig unterzuordnen. Das ist Römer Kapitel 7, Vers 3 und 4. Und damit ist Sex eigentlich sozusagen Gottes Hochzeitsgeschenk an zwei, ein Paar, die verheiraten. Und es ist das Beste, wenn man es nicht vermasselt. Bei einer wilden Ehe zum Beispiel, was ja heute in der Gesellschaft relativ normal ist, sind die Dinge anders. Ich will das nicht verurteilen oder so, ich will nur sagen, dass es anders ist. Nämlich, ich habe es ja selber auch nicht getan. Leider. Wenn ich noch nicht die Wahl hätte, das tat ich sicher auch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Aber bei einer wilden Ehe, wo man einfach zusammenlegt, sind die Dinge anders. Nämlich, jeder bleibt Herr seines Lebens. Da ist keine Unterordnung notwendig. Es gibt in der Regel kein Verlassen und kein Anhängen, sondern wir bleiben zusammen, solange es gut geht. Und darum ist es nicht dasselbe, ob man nur zusammenlebt, weil dann sagen sie, ja, wir leben ein Zaum und so weiter. Es ist aber nicht dasselbe, weil dieses gegenseitig sich freiwillig unterordnen und eins werden, auch vor Gott und vor Menschen fehlt. Das Zweite, was man lernt, Sex außerhalb der Ehe ist ebenfalls nicht im Willen Gottes. Sex ist gedacht für einen Mann und eine Frau. Und Ehebruch, das ist auch wichtig zu verstehen, Ehebruch ist nicht nur ein Grund zur Scheidung, Ehebruch ist bereits die Scheidung. Weil indem du dich mit einem anderen Menschen vereinst und der sexuelle Akt die Bestätigung einer Ehe ist, ist der Sexakt in sich selbst bereits die Ehescheidung. Also, zuerst einmal, Gott sagt, Sex ist was Besonderes, es ist was Heiliges, es ist was Schönes. Vermasselt es nicht. Und was mich heute schon immer mal ein bisschen aufregt, muss ich sagen, ist, wie billig Sex heute verkauft wird. Es ist nichts mehr wert. Es wird so billig verkauft, wie man das was war, was man halt irgendwie tut und es ist auch nicht viel dabei. Das stimmt aber nicht und das wissen wir. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Sex als Ausdruck von Lust. Und da gehen wir jetzt zurück zu unserem Matthäus 5, Vers 28, wo Jesus sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Sie zu begehren. Jetzt müssen wir mal definieren, was heißt Begierde, was bedeutet das? Weil ihr wollt denken, das schaut nicht gut für mich aus, dann brich ich eher jeden Tag. Aber Lust und Begierde ist nicht dasselbe wie sexuelles Verlangen. Wir alle haben sexuelles Verlangen. Außer man ist irgendwie krank. Wenn man gesund ist, hat man ein sexuelles Verlangen. Ich habe einmal einen getroffen, der hat auch gesagt, er hat so ein sexuelles Verlangen gehabt, der hat da ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann hat er jeden Tag gebetet, Herr, nimm dieses sexuelle Verlangen von mir weg. Und wisst ihr was? Gott hat es da. Er ist ein armer Kerl und seine Frau erst recht. Das sexuelle Verlangen ist ja von Gott gegeben. Es ist ja Katastrophe, wenn man das wegerklärt oder schmälert. Wenn zwei junge Menschen sich verlieben, warum? Weil sie ein sexuelles Verlangen haben. Das ist ja völlig normal. So hat Gott uns gemacht. Wenn es nicht so wäre, wären sie nicht verliebt. Aber Lust ist etwas anderes wie sexuelles Verlangen. Was ist der Unterschied? Lust ist darauf bedacht, die eigene Begierde zu stillen. Begehren, das ist das Wort. Und ich gebrauche oder missbrauche die andere Person, um einfach mein Begehren, meine Begierde zu stillen. Und darum ist Lust nicht etwas anderes als Liebe, sondern Lust ist das Gegenteil von Liebe. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die beschreibt es. Ist eine traurige Geschichte, aber die beschreibt es so klar. Und zwar im 2. Samuel 13. 2. Samuel 13, das ist die Geschichte von einem Sohn Davids. Sein Name war Ammon. Und er hat eine Halbschwester gehabt, zwar im gleichen Vater, aber andere Mutter. Und der haut sie in seine Halbschwester, die hat ihm so gefallen, verliebt, kann man sagen. Aber ich habe gewusst, das ist meine Schwester, mit der wir nie ins Bett gehen können. Und dann hat ihm ein Freund, das ist wahrscheinlich kein guter Freund, hat ihm dann einen Ratschlag gegeben, hat er gesagt, weißt du, was du hast? Du bist ja der Königssohn, du gehst in dein Häusl, was du da bist, und dann holst deinen Vater und du tust so, wie wenn du krank warst. Du warst schwer krank. Dann kommt dein Vater, der David, zu dir und dann sagst du und dein Vater, ah, ich hätte dazu gehen, dass meine Halbschwester, die Tama, dass die mir ein bisschen kocht und in meiner Krankheit mir hilft. Haut er da. Und der David, der Vater, hat dann gesagt, okay, dann sollte halt die Tama zu ihm gehen. Und dann lesen wir Folgendes. Im 2. Samuel 13, Vers 11. Als sie ihm aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte zu ihr, komm, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin sollte ich meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schandtäter in Israel. Vers 14. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und er überwältigte oder vergewaltigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. Und dann ist interessant, der nächste Vers. Danach aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf und geh weg. Das ist eine, das hat mit Liebe, das Wort Liebe ist zwar da, aber das ist, hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Nachdem seine Lust befriedigt war, hat er gesagt, jetzt kannst du wieder abhauen. Das war nie Liebe, das war nur Lust. Lust ist immer destruktiv und Lust wird dir nie Zufriedenheit schenken. Lust schaut nur darauf, wie ich befriedigt werde, es geht nicht um die Wünsche des anderen. Liebe im Gegensatz schaut darauf, dass der Partner glücklich ist, auch im sexuellen Akt. Und wenn Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, dann geht es um die Lust, mit der Frau ins Bett zu gehen. Lust fragt nicht, ob die verheiratet ist oder nicht, das ist mir wurscht, Hauptsache ich schlafe mit ihr. Liebe würde danach fragen, ist sie eigentlich verheiratet, zerstöre ich was? Lust fragt nicht danach. Lust will nur die Befriedigung. Lust fragt nicht danach, dient es zu ihrem Glück oder nicht. Das ist völlig egal. Hauptsache ich schlafe mit ihr. Das ist Lust. Und wenn Jesus hier sagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, ist es diese Lust, diese Begierde, von der hier die Rede ist. Die nächste Frage. Was können wir tun, um dieser Lust zu widerstehen? Es ist ja so, wir sind ja alle normale Leute. Und jeder von uns, mehr oder weniger, wird das schon mal gesagt, ja, war nicht erlaubt, oder? Ohne zu bedenken, ob das für sie oder umgekehrt für ihn, ob das sie glücklich macht, ob man was zerstört und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit Lust um? Und da, wie Jesus es beschreibt, es ist hart formuliert, aber wir werden dann sehen, was er meint. Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, das hat jetzt alles mit Lust zu tun, Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Wenn wir das taten, waren viele Blinde da. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Um was geht es da jetzt? Es geht um Ehebruch, um Lust und Begierde. Und in dem Kontext, in dem Zusammenhang, sagt Jesus, er spricht zwei Sinne an, nämlich das Auge, den Sehsinn, und die Hände, den Tastsinn. Was sind die zwei Dinge, die uns zur sexuellen Sünde verführen? Das Auge und das Angreifen. Und was Jesus da sagt, hat nichts damit zu tun, dass wir das Auge rausreißen. Ich erkläre euch gleich, warum es mit dem nichts zu tun hat, oder die Hand anhocken. Es hat damit zu tun, dass wir unsere Sinne kontrollieren. Es gibt ja gesellschaftliche und auch religiöse Gruppen, wo solche Praktiken tatsächlich praktiziert werden. Es gibt religiöse Gruppen, gewisse Länder, gewisse Gesellschaften, wenn du zum Beispiel beim Stehlen erwischt wirst, dann wird dir die Hand angehockt. Aber ich möchte mal sagen, ich bin froh, dass wir diese Praxis nicht haben, weil diese Praxis ist nicht hilfreich. Wenn du nämlich einen Dieb die rechte Hand anhockst, dann hast du einen linkshändigen Dieb. Die Hand anhocken verändert dein Herz nicht. Darum sagt ja Jesus in Matthäus 15, Vers 19, sagt Jesus ganz klar, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und so weiter. Das heißt, Jesus sagt, das Problem ist da drinnen, das ist Herz. Nur die Hand anhocken macht dich nicht zu einem ehrlichen Menschen. Nur das Auge ausreißen macht dich nicht zu einem sauberen Menschen. Sondern das Herz ist es. Und darum geht es nicht darum, Körperteile zu entfernen. Es geht darum, unsere Triebe unter die Kontrolle der Wahrheit zu bringen. Interessant, in Matthäus 18 zum Beispiel, da fügt Jesus noch etwas hinzu, nämlich den Fuß. Matthäus 18, Vers 8, da sagt er, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, es ist besser für dich und so weiter. Das heißt, hier ist die Hand, der Fuß und das Auge. Die Hand bestimmt, was du tust, der Fuß bestimmt, wohin du gehst, das Auge bestimmt, worauf du schaust. Und was Jesus sagt, ist, kontrolliere diese Bereiche. Im Wirklichen schaut es so aus. Früher, heute hat sich das ja leider geändert. Ich muss sagen, leider, weil es für viele ein Problem geworden ist mit Internetpornografie. Früher ist man halt in einen Sexfilm gegangen ins Kino. Und es ist so, du kannst jetzt durch den Stau gehen und dann siehst du die Sexwerbung, den Kinofilm. Dass du die Sexwerbung siehst, ist nicht deine Schuld. Und dass vielleicht Begierde entsteht. Aber weißt du, was deine Schuld ist? Wenn du dann ein Ticket kaufst und einen Film anschaust. Das heißt, wenn ich konfrontiert werde damit, dass ich lerne, das wird mir nicht gut tun, das wird mir nicht helfen. Ich will mich auch nicht selber fertig machen. Und dass ich dann sage, das kontrolliere den Bereich. Darum geht's. Martin Luther hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, wenn ein Vogel um die Hausecken fliegt und landet auf deinen Schädel, das ist nicht deine Schuld. Aber es ist deine Schuld, wenn du ihm ein Nest bauen lässt. Das ist dein Problem. Das heißt, wir sollten lernen, unsere Sinne zu kontrollieren. Darum, wenn du Probleme hast mit Lust, mit Begierde, wisst ihr, was das Wichtigste ist, darüber zu reden? Schlimmste ist, wo man mit Nernt drüber redet. Weil die Dinge, was dich belasten und du mit Nernt redest, das sind genau die Bereiche, wo du in Sünde fällst. Das ist fast immer so. Das bewahrheitet sie in den meisten Dingen. Übrigens, das wichtigste Sexorgan ist dein Kopf, dein Hirn. Dein Hirn ist das wichtigste Sexorgan. Da steuerst du, was du sexuell tust oder nicht tust. Und darum, was wir die Gedanken füllen, das bestimmt unser Verhalten. Ein Freund von mir, der Charles Price, der war auch ein junger Bub in Mitte 20. Und er hat ein Riesenproblem gehabt mit Sexualität. Er ist aber dann Christ geworden. Er hat Jesus Christus angenommen. Und dann ist er zu einem Charles hingegangen und hat gesagt, ich bin zwar Christ geworden, aber weißt du was? Das mit der Sexuellen, mit der Lust und so, das beschäftigt mich aber. Dann hat er einen Charles gefragt und gesagt, sollte ich vielleicht aufhören, im Playboy zu abonnieren? Dann hat der Charles gesagt, es könnte hilfreich sein. Er weiß, wenn ich mich dauernd mit den Dingen natürlich beschäftige, kann ich nicht erwarten, dass ich aus gedanklich damit fertig wäre. Das ist, wie wenn uns da Feuer löschen willst und dauernd Benzin draufschmeißt. Du wirst es nicht löschen. Und darum ist es wesentlich, womit wir unsere Gedanken füttern. Das ist leider das Problem mit Internetpornografie, das ist so leicht zugänglich. Früher als bei der Tankstelle bist du ins Erwachsene-Abteil gegangen. Eigentlich gehört draufgeschrieben Abteil für die Unreifen, die sollten da reingehen. Aber heute braucht man das ja nicht mehr. Heute gehst du einfach in den Computer und klickst und du bist rein. Das ist faszinierend, eigentlich traurig. Im Jahr 2010 in Nordamerika, das ist USA und Kanada, hat man 57 Billionen US-Dollar für Pornografie ausgegeben. Da kannst du Griechenland retten. Jeder Umfrage zufolge auch in Kirchen, jeder vierte Mann, der sich Christ nennt, kämpft mit Pornografiesucht. Angeblich 47% aller christlichen Haushalte haben Probleme mit Pornografie. Viele feine Teenager, wo du das nie denkst, Eltern sind oft schockiert, die sagen, na meiner doch nicht. Ja, da schaust du dich an. 47% anscheinend. Was noch wichtig zu sagen ist, weil das ist ein völliger Blödsinn, was da oft propagiert wird, Männer, die sich mit Porno beschäftigen, erleben zunehmend weniger Freude am wirklichen Sexleben. Weil es wird manchmal propagiert, ja, so ein bisschen Pornografie ist schon gut, weil das feuert dein Sexleben mit deiner Frau oder Freundin oder was auch. Ist völliger Unsinn. Gegenteil ist der Fall. Weil in der Fantasiewelt beim Porno, da tut die Frau, was du willst, so oft du willst und wie es will, die hat nie Kopfweh und Regel hat sie auch keine. Das ist ein völliger Unsinn. Und im wirklichen Leben schaut es ja ganz anders aus. Und am Dauernhof, wir haben ja im Winter, im Sommer haben wir so Freizeiten, da sind die Leute eine Woche da. Die kommen eine Woche Skifahren oder Klettern, was immer. Ich brauche nur das Thema anreden, in der Woche kommen zwei oder drei zu mir und wollen reden mit mir. Und das ist ganz hilfreich. Das Problem ist, dass sie die meisten schammend und denken, na, das darf ich nicht sagen. Aber das ist genau der Teufelskreis. Wenn es du tust und du schamst und du redest mit niemandem, kommst du über dir rein und es zerstört alles. Eins kann ich dir sagen, es zerstört deine komplette Ehe, wenn du da weiter tust. Das ist eine ernste Sache, keine Kindersache. Und darum ist so wesentlich zu verstehen, dass Gott uns das Sexleben gegeben hat als Freude, zur Freude als Ausdruck der Liebe. Aber Gott hat uns noch ein zweites gegeben, nämlich auch unsere Triebe zu kontrollieren. Das ist auch eine Gabe. Die haben wir auch. Und das darf man lernen. Es ist faszinierend, bei unseren Teilnehmern, zum Beispiel im Sommer, bei den Bergfreizeiten, sind viele junge Leute. Und ein paar schinden sie, wenn wir jetzt aufs Gutenberghaus gehen oder irgendwo hin. Aber ein paar sagen, die sind mir da, sagen, wo ich das heute durch auf. Und andere, wenn es einmal ein bisschen weit tut, dann hören sie schon bald auf. Wisst ihr, was interessant ist? Die, die es gingen und wenn es weit tut, hören sie auf, sind meistens die, die im anderen Bereichen des Lebens auch unkontrolliert sind. Und die, die sagen, ich gehe weiter und wenn es noch so weit tut, sind die Leute, die eine Disziplin gelernt haben, und auch in anderen Bereichen des Lebens besser zurechtkommen. Wisst ihr, mit der Versuchung ist ja so, das kennt ihr, das geht ja so. Da schaust du was an, ich bin ein Mann, schaust jetzt irgendwas, ein Fisch oder irgendein Beutel was an. Und nachher kommt es ja so, ah ja, da ein bisschen was, das ist ja der Gaudi, ist doch Spaß. Da sagt dein Gewissen, ja, aber es ist falsch. Und nachher hörst du aber andere Christen, deren es auch. Sagst du, echt? Gar nicht gewusst. Kennst du das auch? Und er sagt die Stimme, ja, sowieso, das ist ja ein anderer Christen, nein, ist gar nicht so tragisch. Sagst du, nein, das ist falsch, ich tue es trotzdem nicht. Dann so, ja, okay, Praxis ist ja nicht da, aber denk einmal drüber nach, nur denk drüber nach. Und dann denkst du drüber nach, ja, ist nicht fisch. Und dann sagt die Stimme, du, jetzt denkst du schon drüber nach, jetzt machst du es eh da, ist eh schon das Gleiche. Aber so geht es mit der Versuchung. Und das ist, die Bibel nennt es Satan, derjenige oder desjenige, was uns zu Fall bringen will, der Versucher. Und so funktioniert es. Und übrigens, es geht uns allen gleich, da ist keiner ausgenommen. Auch der Apostel Paulus, der kämpft damit. Darum in 1. Korinther 2, 27 sagt Paulus, ich schlage meinen Körper, ich knechte ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich wäre. Das heißt nicht, dass der Paulus ein Masochist war, der was sich selbst gepeinigt hat. Paulus sagt, ich muss mich disziplinieren. Weil sonst sage ich die Wahrheit anderen Menschen und selber bin ich genau der gleiche undisziplinierte Mensch. Da gibt es einen Vers, Sprüche, die zwei finde ich super. Sprüche 16, Vers 32 steht, besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt einnimmt. Wenn du deinen Geist beherrschen kannst, bist du besser dran als bei einer, der eine ganze Stadt erobert. Und Sprüche 25, 28 gefällt mir ganz besonders. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer ist wie ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung, der leistet keinen Widerstand, wenn Versuchung kommt und sagt, ja, schaut gut aus, passt. Und fällt eine. Und die Konsequenzen sind meistens fatal. Aber dieses Kormon ist ein Waschlappen. Aber das wird heute leider propagiert. Weißt du was, ich denke mir, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen wird. Ich tue nicht viel. Ich habe mal schaue über die Kinder, ich schaue mir schon über den Film an, aber die Kinder schauen immer so, weiß nicht, da lachen sie aber so zwischendurch, keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe mir nicht lange schaue, weißt du was, die Monoleute werden meistens ein bisschen so Halbtrotteln hingestellt. Das fällt mir direkt auf, so ein bisschen Halbtodeln, die was halt deren, was man halt, was ich halt ficken, was gut ist, und das ist cool. Ja, das ist ja Katastrophen, sowas. Aber das ist der Zeitgeist. Und einer hat einmal so gesagt, unser Körper ist ein wunderbarer Diener, aber ein furchtbarer Herrscher. Dein Körper ist ein wunderbarer Diener, aber ein furchtbarer Herrscher. Und ab und zu ist gut, wenn du den Körper mal zeigst, wer der Boss ist. Dass du mal sagst, du, einen Tag tue ich jetzt einmal nicht futtern. Das überlebst. Zum Mittag wird der Körper sagen, ich bin nicht da, futter. Sagst, sei stark, tut dir nichts, passt schon. Auf die Nacht noch lauter, sagst, sei ruhig, halt ohne. Wisst ihr was, das ist gut, sowas soll mir aber tun. Oder einmal, nicht alle, ich bin kein Frühmensch, aber ich will mal früh aufstehen. Der Körper sagt, ja, bist deppert. Sagst, sei stark, steh auf. Ich bin der Boss und nicht du. Oder einmal lang gehen oder einmal lang laufen, bis das halt weh tut. Der Körper sagt, das tut nicht mehr. Sagst, sei stark, lauf weiter. Es tut. Und das ist aber gesund, weil da lernt man, wer ist der Herr und wer ist der Diener. Traurig ist dann, wenn mein Körper bestimmt, wie ich mich benehme. Dann gebe ich jeden Unsinn nach und ruiniere dabei mein Leben. Und das klingt witzig, aber es ist eine harte Disziplin. Es ist wahrscheinlich der härteste Kampf in unserem Leben, das zu lernen. Jeden Tag neu. Es ist ein Kampf, mit Begierde, mit Lust umzugehen. Aber da möchte ich auch noch dazu sagen, es gibt viele Bereiche, die Gott uns geschenkt hat zum Genießen, die wir aber diszipliniert anwenden müssen. Zum Beispiel Essen ist eine wunderschöne Sache, finde ich. Ich esse gern, ob es gut, was mir schmeckt mit dem Auge, das taugt mir. Ich glaube, die meisten von uns. Das heißt, Essen ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat, aber du musst dich disziplinieren. Wenn du das nicht tust, schaut nicht gut aus. Du wirst krank, dick, ungesund und so weiter. Essen ist schön. Zu viel Essen macht dich krank. Dasselbe ist, ich trinke gerne ein Glas Bier oder ein Wein, ist richtig gut. Aber wenn du keine Selbstdisziplin übst und Saufen anfängst, dann macht es nicht nur dich kaputt, sondern deine ganze Familie, dein Arbeitsplatz und so weiter. Es war schön, ein Glas Wein. Aber wenn man zu viel davon trinkt, dann zerstört man sie. Sex ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, was wir genießen dürfen. Und auch um Leben zu erzeugen. Aber wenn ich Sex nur aus Lust betreibe, dann wird es viel Schmerz und Leid bewirken. Und darum ist es so wichtig, was Jesus da sagt, über unser Sexualverhalten. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du Probleme hast mit dem Sexleben, mit dem Lustleben, und du merkst, ich komme da nicht richtig zurecht, red mit wem, den du vertraust. Es kommt genau, kommt zu mir, wenn der Vieh kommt, du willst mir sagen. Oder such dir einen, dem du vertraust. Aber es ist so wichtig. Wenn du Probleme hast mit Pornografie im Internet, dann hol dir ein Programm, das was dir den Zugang verbietet. Die Programme gibt es. Du musst da rigoros durchgreifen. Und was also ermutigend ist, man hat festgestellt, wenn man eine neue Gewohnheit 6 Wochen einübt, dann wird es eher zum Alltag. Das heißt, 6 Wochen musst du durchhalten. In der Disziplin, dann wird es leichter. Es wird dann eher normal. Und das ist eine Hoffnung, die man haben kann für die Leute, die damit kämpfen. Dann noch eins. Jesus sagt auch, was geschieht, wenn man das nicht tun. Er sagt zum Beispiel, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, diszipliniere dich. Und dann sagt er, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Was heißt das? Heißt es jetzt, wenn ich als Christ es nicht schaffe, mein Sexdrive zu kontrollieren, dann komme ich in die Hölle? Natürlich nicht. Das würde dem gesamten Evangelium widersprechen. Aber was Jesus hier sagt ist, darum ist wichtig, immer im Zusammenhang zu lesen. Du kannst nie die Verse auseinander und dann einfach sagen, so ist. Wäre völlig falsch. Jesus redet über Lust und über Sex. Und er sagt, oder, wenn du nicht lernst, damit umzugehen, es hat ewige Konsequenzen. Es ist ein wichtiger Bestandteil. Und darum nimm es nicht leicht. Es geht um Gemeinschaft mit Christus, wofür wir gerettet sind. Es geht nicht darum, an einen Ort zu kommen, Himmel oder Hölle, zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Ich glaube an Himmel und Hölle, aber nicht in diesem Zusammenhang. Diese Verse kannst du nicht dafür verwenden. Das mit den Ausreden noch, das ist deshalb wichtig. Ich stelle fest, ich meine, natürlich, wenn ein Weiber leider Probleme hat, dann braucht nicht zu mir kommen. Aber die Männerleute, die zu mir kommen, ich stelle immer wieder fest, allein, dass man darüber redet, hast du schon 50% gewonnen. Und das gilt für viele Süchte, dass man lernt, darüber zu reden und ehrlich zu sein. Und das Wichtige ist, dass man mit dem immer mal redet, dass das ein sicherer Ort ist. Das sind ernste Dinge, nehmt das ernst, weil es baut oder zerstört euer Leben. Und auch das Leben derer, die ihr gern habt. Und wo es wisst, da ist echt ein Problem. Ich bete noch kurz. Lieber Vater, du weißt Bescheid, du kennst uns genau, Herr. Wir brauchen da überhaupt nichts vormachen. Und Herr, darum dürfen wir ehrlich sein zu dir. Wir dürfen dir sagen, wo wir mit Lust zu kämpfen haben, mit Begierden. Wir dürfen dir sagen, wo wir Probleme haben und dürfen von dir Hilfe erwarten. Danke, Herr Vater, für Brüder und Schwestern, die du uns an die Seite gestellt hast, in denen du wohnst und durch die du redest. Und so wollen wir Geschwister aufsuchen und darüber reden, ehrlich sein und auch Hilfe empfangen. Ich bete, dass wir den Mut immer wieder haben in verschiedenen Bereichen unseres Lebens und dass das Realität wird und nicht nur mal darüber redet. Das wünsche ich mir in Jesu Namen. Amen.